Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, Futsal-Liebhaber. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Heute zum 76. Podcast wieder. Mit mir heute am Mikrofon Daniel Weimer, euer Futsal-Economist. Und heute habe ich mir gleich drei Gäste eingeladen, die mit mir und zusammen über das Thema Futsal-Bundesliga, Bundesliga-Lizenz, Qualifikation sprechen wollen, möchten. Und ich hoffe, es gibt sich eine wunderbare Vielfalt von Meinungen und auch Ideen, wie die Bundesliga bald hoffentlich starten wird. Und mit an Bord heute in der großen Runde zum einen vom TSV Weil-Imdorf, Michael Bachmann, Sportorganisator, 49 Jahre alt. Hi Michael.
Hallo Daniel.
Dann weiter haben wir Michael Meyer, Spielertrainer bei den HSV Panthers, 32 Jahre alt. Hi Michael Magic Michi Meyer.
Hallo Daniel und hallo zusammen.
Wir haben es ja verständigt, wir machen es als Meyer heute, damit wir dich zwischen dem Michael aus von Weil-Imdorf unterscheiden können.
Ja, das gut. Ist völlig in Ordnung.
Und der dritte in der Runde, Lukas Stavenhagen, Abteilungsleiter und Teammanager bei Fortuna Düsseldorf, 36 Jahre alt. Hi Lukas.
Hi Daniel, danke für die Einladung. Hallo zusammen.
Ich würde direkt reinwerfen als erste Frage, das, was uns alle natürlich unter den Fingernägeln brennt und was auch Ausgangspunkt der heutigen Diskussion ist. Und zwar, warum, denkt ihr, brauchen wir unbedingt die Futsal-Bundesliga und vielleicht auch unbedingt dieses Jahr? Da würde ich zu Beginn vielleicht an Michael die Frage direkt reinwerfen. Wie stehst du zur Thematik, wenn dich einer auf der Straße fragt, ja, Herr Bachmann, warum brauchen wir das überhaupt?
Ja, zum Leben brauchen wir es wahrscheinlich nicht, aber es ist die schönste Nebensache der Welt, der Sport und im Speziellen der Futsal. Und im Sport möchte man sich immer mit den besten Mannschaften messen. Und deswegen braucht man die Bundesliga, um sich mit den besten Mannschaften in Deutschland Woche für Woche messen zu dürfen.
Herr Meyer, was sagt Hamburg zum Bedürfnis der Futsal-Bundesliga?
Also ich kann mich meinem Vorgänger dann nur anschließen. Natürlich will man sich in der Sportart weiterentwickeln und die Futsal-Bundesliga ist der nächste Schritt, damit man auch international mithalten kann und vor allem damit auch die Strukturen und die Sportart in Deutschland bekannter und populärer wird und auf höherem Niveau gespielt wird. Und von daher denke ich, dass eine Einführung der Futsal-Bundesliga sehr wichtig ist.
Lukas, was sagt Fortuna?
Ja, ich kann mich nur beiden Vorrednern anschließen, sehe ich genauso. Die Bundesliga muss kommen. Wir haben mal gesehen, dass wenn einschneidende Erlebnisse gewesen sind, wie zum Beispiel damals die Verschiebung der Nationalmannschaft 2011, was das für den Sport bedeutet hat, dann die Nationalmannschaftsgründung 2016, was das an Wachstum für den Sport gemacht hat. Und ich glaube, dass die Futsal-Bundesliga ebenso unabdingbar für unseren Sport ist. Und wenn wir nicht wollen, dass wir wieder Stagnation erleben, sondern weiteres Wachstum haben wollen, dann müssen wir diese Bundesliga auch dieses Jahr machen. Und davon wird der gesamte Sport profitieren, die Zuschauer werden davon profitieren, die Nationalmannschaft, die Jugendarbeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns alle, glaube ich. Und auch viele, die schon viele, viele Jahre da dran arbeiten und das mitentwickelt haben, das Ganze, die verdienen sich das jetzt auch, dass das kommt.
Ja, da werden sicherlich viele, viele darauf auch gewartet haben und darauf hingearbeitet haben, wie wir alle. Und wie steht es bei euch mit der eventuellen Verschiebung mit Corona? Also wenn wir darüber nachdenken, brauchen wir die Bundesliga schon also unbedingt dieses Jahr oder vielleicht doch lieber ein Jahr später? Wie stehen da eure Meinung dazu? Vielleicht, Lukas, vielleicht du.
Es war ja klar, dass die Bundesliga kommt, auch mit der Einführung. So haben halt die Mannschaften halt auch geplant. Ne? Also sowohl organisatorisch als auch finanziell ist man den Weg jetzt in diesem Jahr gegangen. Natürlich hat man natürlich auch Einbußen jetzt gehabt, mit denen man eigentlich auch gerechnet hatte. Das tut natürlich weh, ist klar. Aber letztlich steht die wichtige Perspektive da im Raum und dafür muss man alles tun, dass wir da diesen wichtigen und entscheidenden Schritt machen. Ich glaube, dass man das trotz Corona, wenn man gut dran arbeitet, das auch alles bewältigen kann. Und der große Moment wird dann wahrscheinlich sein, wenn dann die Impfungen größer durchgeführt werden, dass auch wieder Leute in die Halle können und dann Bundesliga erleben können. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Moment und ja, das wird für viele, glaube ich, die Krönung ihres Schaffens sein am ersten Bundesligaspieltag.
Herr Mayer, dieses Jahr, nächstes Jahr, sofort?
Also ich muss natürlich gucken, dass ich da nicht zu sehr aus der persönlichen Perspektive denke. Allein was ich in den letzten Jahren auch für den Sport investiert habe, wäre es mir natürlich wichtig, dass die Bundesliga so früh wie möglich kommt, am liebsten im Jahr zuvor. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, diesen Schritt zu gehen. Dadurch, dass man das jetzt auch auf den Willen der Vereine hin angestrebt hat, wird so ein Zahnrad-Effekt in Gang getreten quasi. Es werden viele Fragen gestellt, die Antworten bedürfen. Und die Antworten werden auch gefunden. Und ob wir das jetzt in diesem oder im nächsten Jahr machen, ja, also es wäre natürlich eine gute Ausgangslage, wenn sich der Sport dann auch kontinuierlich jetzt schon weiterentwickeln kann. Und wenn nicht wieder so ein Dämpfer kommt, man weiß nicht, was das auch für die einzelnen Vereine bedeuten kann. Und ich weiß halt, dass sehr viele Fragen oder Probleme, die auch Vereine beschäftigen, dass die sich mit dem Standing Bundesliga einfach besser beantworten lassen, ob es jetzt Sponsoren sind, ob es Hallenzeiten sind. Da hat man eine ganz andere Ausgangslage. Ich meine, man sieht das ja jetzt schon. Wenn wir jetzt vor 2 Jahren schon eine Bundesliga gegründet hätten, dann würde jetzt vermutlich weiter Spielbetrieb laufen. Und von daher, es ist ein gewagter Schritt auf jeden Fall jetzt bei der unübersichtlichen Situation bei Corona. Aber ich denke, wenn 10 Vereine sich finden, dann sollte man den Schritt wagen. Dann kann sich der Sport auch aus dieser misslichen Lage, sage ich mal, sehr positiv entwickeln, denke ich.
Mhm. Michael?
Ja, viele Argumente hat jetzt zum Beispiel der Michi mir schon vorausgenommen. Grundsätzlich denke ich, dass der DFB mit der einjährigen Qualifikationssaison sie wollten was Gutes damit bezwecken und sagen, okay, ich will die stärksten Mannschaften da mit im Boot haben. Also so im Nachhinein wäre es cleverer gewesen, vielleicht eine 2-, 3-, 4-, 5 Jahreswertung machen. Ich meine, da fahre ich vielleicht dem Lukas gerade ein bisschen in die Parade.
Jawohl.
Aber ich denke, dann wäre die Diskussion, würde jetzt gar nicht aufkommen bei manchen Mannschaften, weil da nicht nur dieses Jahr jetzt herangezogen wird zur Qualifikation, die sportliche Qualifikation für die Bundesliga. Dass die kommen muss, wir können es nicht nochmals schieben und nochmals schieben. Wir müssen mit der Situation jetzt klarkommen. Jetzt müssen wir damit klarkommen. Und wenn man jetzt das auch auf die Beine stellen kann und das stemmen kann, dann bin ich der Meinung auch, dass die Mannschaften, die sich dann auch dafür qualifizieren, dann auch eine geile Saison spielen und gut Werbung für den Futsal machen, weil das muss kommen. Wir müssen den Sport weiter pushen, weiter nach vorne bringen und das kann nur eine Bundesliga. Nur der Name Bundesliga, der zieht ja schon an. Also und da müssen wir hin. Also verschieben nochmals, nein, no way. Wenn sich 10 finden, dann los eiern und loskicken und machen. Das ist mal das Wichtigste.
Wenn ich da mal direkt einhaken darf, natürlich, ich kann das verstehen, dass vielleicht auch so eine längerfristige, definitive Planung Sinn gemacht hätte, klar. Dann hätten auch früher alle gewusst, dann geht's los und das ist ein längeres Projekt über mehrere Jahre und wir müssen schon mehrere Jahre auch erfolgreich sein. Das ist aber natürlich in der rasant wachsenden Sportart, in der wir natürlich sind, ist es natürlich dann schwierig, ne? Wenn dann sich ein Bundesligist irgendwo dazu entscheidet, zu sagen, hey, wir wollen das auch machen, wir finden das gut und wir bauen da Strukturen auf, ja, dann kann man das halt nicht über 3, 4, 5 Jahre machen, sondern dann ist es halt ein relativ schnelllebiges Geschäft. Ne? Und was man halt natürlich auch andersrum hätte sagen können, man hätte natürlich auch sagen können, es ist ein sehr, sehr fairer sportlicher, sehr, sehr faire sportliche Qualifikation. Wenn man andere Ligen anguckt, beispielsweise in Spanien, erste, zweite Liga, da musst du erstmal ein Buy-in leisten von mindestens 1,6 Millionen, muss erstmal hinlegen, damit du überhaupt damit reden darfst und mit dich bewerben darfst drumherum, egal was du vorher sportlich gemacht hast. Also das finde ich schon sag ich mal so, in der Vereinstradition, in der sportlichen Fairness finde ich das schon gut, auch wie es läuft, auch wenn es natürlich kurzfristig ist und jetzt halt der ein oder andere natürlich dann auf der Überholspur ist und der ein oder andere, der schon länger dabei ist und natürlich gern so eine 3-4-Jahreswertung gehabt hätte, dass der natürlich dann jetzt, wenn es am Ende drauf ankommt, vielleicht dann nicht mehr so mithalten kann. Aber es ist halt auch die Frage, ne? Wenn man,
Lukas, was immer für eine Bundesliga. Da gibt es Vor- und Nachteile, ganz klar.
Klar, absolut.
Auch wenn wir die Saison ganz normal zu Ende hätten spielen können, dann, also eine ganz normale Hin- und Rückrunde, da wäre alles gar kein Thema gewesen. Ich habe nur eingangs gesagt, hätten wir in die Glaskugel schauen können und dann hätten wir vielleicht eine andere sportliche Qualifikation uns mal ins Auge fassen können. Ja?
Also auch Gebe ich dir recht. Ich bin jetzt nur davon ausgegangen, dass jetzt dieses eine Jahr angesprochen ist.
Geht um ein Jahr und genau dieses Jahr ist es Corona-Jahr. Kein Mensch konnte was dafür.
Ja, das stimmt.
So, ich sage nur im Nachhinein, wenn man das gewusst hätte, ja, hätte Fahrradkette, hat glaube ich so mal jemand gesagt, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Die Diskussion wäre nicht da gewesen. Ja?
Gebe ich dir recht.
Vor 3 Jahren halt weniger machen, das vorletzte Jahr höher werden und das jetzige Jahr noch mehr werden, also und so weiter. Man hätte sich schon was einfallen lassen können. Aber egal, wir können es nicht ändern. Ich wollte nur noch einen anderen Aspekt einfach mit in die Diskussion mal mit reinbringen.
Ich finde auch den Punkt, den Michi Meier gebracht hat, auch ganz spannend zu sagen, wenn wir es wirklich ein Jahr vorgezogen hätten, dann hätten wir nämlich einen riesen Vorteil gehabt, wie die österreichische Futsal-Bundesliga, dann hätten wir da einfach durchspielen können. Ja, das wäre auch, wenn man das so ein bisschen, auch die Ironie der ganzen Geschichte, ja, ein Jahr eher, hätten wir jetzt komplett durchspielen können. Auch ein Punkt, ne?
Richtig. Absolut.
Aber da sind wir jetzt schon, glaube ich, beim richtigen Thema, nämlich das Thema Corona. Denn wo wir jetzt auch alle 3er oder 4 auch sagen, gut, wir wollen die Futsal-Bundesliga und jetzt kommt die, jetzt gibt es halt eben das Problem, dass die Ligen aber stehen. Ich glaube, wir sind uns alle wahrscheinlich einig, dass unterhalb der Regionalligen die Spielbetriebe jetzt aktuell abgebrochen werden. Aber was ist mit der Bundesliga-Qualifikation in den Regionalligen? Ihr seid jetzt aus 3 verschiedenen Regionalligen. Was ist jetzt besonders schön macht, dass ihr auch erstmal berichten könnt vielleicht, wie bei euch aktuell die Regelungen in den Ligen aussehen, also wie viele Spieltage müssen gespielt sein, was gibt es für Plan B, Plan C und ja, vielleicht fangen wir damit an. Michi, wie sieht es in Hamburg aus? Was gibt es für Pläne?
Also geplant ist, dass wir im Mai wieder anfangen zu spielen, also voraussichtlich nach Plan A. Dann würden wir die Hinrunde zu Ende spielen und das wäre dann die sportliche Qualifikation. Plan B wäre, dass die ersten 4 Mannschaften, also die auf Platz 1 und 4 stehen gerade, dass die Hin- und Rückspiel gegeneinander spielen. Und Plan C wäre, dass nur die Hinrunde quasi unter diesen 4 Mannschaften gespielt werden. Das wären dann 2 Spiele, die übrig wären. So könnte man halbwegs eine sportlich faire Qualifikation garantieren. Ist, denke ich, so ein ganz gutes Konzept, mit dem sich arbeiten lässt, aber lässt sich jetzt aus unserer Lage auch gerade leicht sagen. Aber letztendlich, ganz oben, ne? Ja, aber die Spiele müssten wir auch noch gewinnen. Das ist natürlich die andere Seite. Ich glaube, das ist eh immer die Frage, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Weil, sagen wir mal, wir verlieren die jetzt und werden Platz 3., können uns sportlich nicht qualifizieren, wäre das natürlich bitter. Aber auf der anderen Seite muss es halt auch irgendwann weitergehen. Und man muss eine faire sportliche Qualifikation anbieten. Und ich glaube, da ist besonders auch wichtig, vielleicht von den Regionalverbänden auch so eine gewisse Dringlichkeit an den Tag zu legen. Weil jetzt wird das immer alles so nach Regionalliga-Standard gemessen. Aber wir wollen uns ja wirklich auf eine Bundesliga zubewegen. Und das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt macht es auch Sinn, dass diese Saison als sportlich faire Quali zu Ende gespielt wird. Und da muss man dann halt auch mal sagen, okay, es wird bald Bundesliga, es soll dann eine gewisse Relevanz haben. Und um dahin zu kommen, müssen halt die Spiele stattfinden unter Bedingungen, weil auch in anderen Sportarten, ob im Handball oder wie bei uns im Verein, beim Rollstuhlbasketball, wenn es Bundesliga ist, dann geht der Spielbetrieb weiter. Und dann denke ich, dass jetzt diese letzten Regionalligaspiele da auch schon vorbereitend sein sollten auf einen Wettkampf unter Corona-Maßnahmen. Also ist meine persönliche Meinung. ja, so viel von mir zu dem Thema. Ich glaube,
so als Vortest eben, ne? So als Vortest, dass man das schon auch kostentechnisch natürlich gut abschätzen kann. Da habt ihr im Norden ja schon ganz gute Vorgaben, auch für mit Plan B, A, B, C und so weiter. Ihr habt auch, meine ich, die meisten Spiele von allen Regionalligen gespielt. Wie sieht es im Westen aus, Lukas?
Ja, wir haben ebenfalls einen Plan vorliegen, dass wir Anfang Mai, also das am 1. Mai-Wochenende, beginnen wollen. Ich halte das auch für durchaus denkbar und realisierbar, dass wir die Saison dann, also die Hinrunde, so ist die Vereinbarung, noch zu Ende spielen und die dann noch dementsprechend werten. Die Pläne in Hamburg finde ich super, muss ich sagen. Überrascht mich jetzt ein bisschen, das wusste ich ehrlicherweise gar nicht, dass es tatsächlich noch zwei weitere Pläne gibt, wie man das werten kann. Finde ich super interessant. Ich weiß nicht, ob wir das bei uns nochmal diskutieren können, ob da alle mitmachen, da habe ich so meine Zweifel. Aber finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, interessanten Ansatz. Wie gesagt, ich hoffe darauf, dass wir jetzt auch im Zuge dieser geplanten Lockerungen, die jetzt kommen sollen, dass wir Anfang Mai realisieren können. Ich finde halt ein bisschen schade, dass halt eigentlich so die Vereine oder viele Vereine, die eigentlich auch in die Bundesliga wollen und sagen, ja, wir haben das Potenzial, Bundesliga zu machen, relativ unkreativ und untätig sind. Ne? Dass man irgendwie nicht versucht, dass man sagt, okay, wir sind die höchste Liga in unserem Sport. Ja? Und wenn man halt, sag ich mal, selber wieder aktiv wird und nicht in dieser passiven Corona-Nichtaktivität verweilt, ne, dass man mal Konzepte vorschlägt, ne, dass man, wir haben einen starken Verband hinter uns mit dem DFB, ja, und auch den dann großen Regionalverbänden, ja, dass man auch mal an die Politik herantritt und sagt, hey, wir haben hier ein Konzept, mit dem wir arbeiten können, können wir das nicht umsetzen? Ja, und da ist eigentlich, muss man sagen, jeder guckt auf sich selbst. Ich verstehe das auch. Ne? Wir verbringen auch sehr viel Zeit mit unserer Lizenzierung. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig und auch das erste Mal für uns. Ja, das kostet viel Zeit, aber nichtsdestotrotz muss man irgendwie gucken, wenn dieses Projekt Bundesliga alle wollen, ja, dass man da auch wieder über den Tellerrand hinausschaut und sagt, hey, wie können wir das denn jetzt realisieren? Ja, weil zu sagen, Bundesliga, nee, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann gucken wir irgendwie alle weiter. Das ist organisatorisch ein richtiges Chaos und sehr, sehr unprofessionell. Und eigentlich erwarte ich von den Vereinen, die jetzt sagen, hey, ich bewerbe mich für eine Bundesliga-Lizenz, dass die eigentlich auch jetzt schon so weit sind, zu sagen, hey, wir könnten auch unseren jetzigen Spielbetrieb professionell anpassen, zu sagen, hey, wir machen Tests, wir nehmen das Geld dafür in die Hand und versuchen halt unter den Vorgaben wie Testung regelmäßig, engmaschig, ja, zu sagen, damit können wir einen vorzeitigen Restart eigentlich wieder realisieren. Man muss auch ehrlich sagen, wir reden ja jetzt auch nicht von 60 Euro pro Test von PCR-Tests, sondern ne, wenn man sich jetzt mal die Regionalliga West im Fußball anguckt, ja, die testen mit Schnelltests, das sind 6, 7 Euro pro Test. Ja, wenn wir jetzt 15 Futsalspieler haben, sind das vielleicht 90 Euro. Vielleicht 100 Euro, ne, die dann den Verein einen Spieltag kostet. Ja, das finde ich ist jetzt nicht die Welt. Und für einen Verein, der in die Bundesliga will, der muss dann auch sagen, hey klar, das bin ich bereit zu leisten, weil ich will in die Bundesliga und ich will, dass in der Bundesliga kommt, weil ich mir davon verspreche, dass es den Sport weiterbringt. Ja, und da finde ich es ein bisschen schade, dass bei uns um die Ecke ja, da nicht wirklich weitergedacht wird.
Ich habe das mal aufgenommen für den letzten Punkt am Ende, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft, was könnte man noch verbessern. Da können wir auch nochmal so ein paar Ideen vielleicht sammeln in Zusammenarbeit mit dem DFB oder unter den Vereinen. Das finde ich auch ganz spannend, was man noch initiieren kann. Vielleicht auch noch zurück zur Ausgangsfrage an Michael, wie das aktuell in der Regionalliga Süd aussieht hinsichtlich Plan B, C aufgrund der Corona-Einschränkungen.
Also in der Regionalliga Süd haben wir gespielt 4 Spieltage. Wir sind eine ungerade Zahl, deswegen hat immer wieder mal einer ein Spiel weniger. Also wir haben 3 von 4 Spieltagen, haben halt alles gespielt. Manche haben 4 Spieltage, deswegen ist da in der Tabelle ist etwas verschoben. Geplant ist erster Spieltag 17.04. Wir spielen die Vorrunde zu Ende. Jeder gegen jeden, um dann eine sportliche Qualifikation zu bekommen. Wir könnten aber bis in den Mai reinschieben, um die Vorrunde noch ganz normal zu Ende zu spielen. Gespräche sind im Verband schon geführt worden. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, wenn es ganz weit nach hinten geht, dass man einfach sieht, okay, wer hat sich zum 1.4. aus der Regionalliga Süd für die Bundesliga beworben. Dass man dann die Vereine einfach nur rausnimmt und die spielen dann nur den Qualifikanten für die oder die 2 Qualifikanten für die Bundesliga aus. Kann man auch andenken. Unsere Futsalordnung lässt es aber auch zu, dass wir die Situation jetzt so laufen lassen, also dass gar nicht mehr gespielt wird. Und dann kommt die bekannte Regelung, Spiele durch, Punkte durch Spiele. Und wer dann den besten Faktor hat, oder die zwei Mannschaften, die da den besten Faktor haben, steigen in die Bundesliga auf, auch nach 3 Spielen. Das wiederum würde ich für die Qualifikation für die Bundesliga eine Katastrophe finden. Ja. Auch wenn wir jetzt ganz vorne sind oder wie auch immer, wir wollen uns doch alle sportlich qualifizieren. Und da gibt es schon Möglichkeiten. Aber da müssen alle Mannschaften mitspielen, alle Vereine mitspielen und vielleicht ist der ein oder andere Verein dabei. Der Lukas hat es vielleicht vorher auch ein bisschen angedeutet in der Regionalliga West. In der Regionalliga Süd kann ich mir da auch vorstellen, dass der ein oder andere da auf Paragraphen pocht und sagt, okay, weil da steht zum Beispiel drin, die Vorrunde muss bis zum 13. März zu Ende gespielt werden. Wenn sie bis dahin nicht zu Ende gespielt wird, werden Begegnungen nicht mehr ausgespielt. Also so weit sind wir schon. Wir können ja die Vorrunde bis zum 13. März nicht zu Ende spielen. Deswegen ist es bei uns schon klar, wir spielen nur die Vorrunde, egal was passiert. Würde auch noch drinstehen, dass die Runde nur von September bis Mai geht. Wenn einer dann ganz clever vielleicht dann noch argumentiert und sagt, in den Ordnungen steht drin, dass es bis Mai zu Ende gespielt werden muss, dann sehe ich da schwarz. Wir vom TSV Weilendorf würden gern so viele Spiele wie möglich machen, dass es so transparent wie möglich ist. Wir gehen mal davon aus, dass es aus dem Süden sechs Mannschaften gibt, die sich bewerben werden für die Bundesliga. Und ja, dann spielt man halt zum Schluss vielleicht mit den sechs das nochmal aus in einem Hin- und Rückspiel oder nur in einem Spiel. Und dann wird man mal sehen, wer sich dafür qualifiziert.
Könnte man ja auch ähnlich der letztjährigen deutschen Meisterschaft ja spielen, also ein Mini-Turnier vor Ort. Ja, aber das hat auch wieder eine Vor- und Nachteile, ne?
Ja, ich bin da nicht so ein Freund davon, so ein Turnier zu spielen. Letztes Jahr, okay, da haben wir es gespielt, um die deutsche Meisterschaft rauszuspielen. Aber hast du zwei gute Tage, bist du durch. Also ja, wir wollen einen Sport betreiben, der ganzjährig ist. Ja, und wir sprechen jetzt über eine Qualifikation, wo man in 2 Tagen durchspielen sollte. Ja, schwierig. So ein Qualifikationsturnier, da bin ich nicht so der Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja, hoffen wir, dass in den Verbänden, was am Ende die sportliche Entscheidung gefunden wird, die Leistung auf jeden Fall reflektiert. Das ist mit Sicherheit jedem, so wie ihr auch alle drei das gut zusammengefasst habt, dass es auf jeden Fall eine faire sportliche Leistung sein sollte und keine Quotientenregel bei 3 Spielen. Übrigens, der FC Penzberg, glaube ich, wäre dann im Süden nach Quotientenregel Platz 2, den auch, glaube ich, viele noch gar nicht so auf dem Schirm hätten. Einfach auch, was für Geschichten dann passieren auf einmal durch Quotientenregelung in so einer frühen Phase einer Saison. Wie sieht's bei euch, wie steht ihr zum Thema? Aufgrund von Corona gibt es ja die Überlegung, 10 Teams sind eigentlich angedacht, aber ich habe jetzt auch schon wieder gehört, 12, 14 Teams, aber nur 6 Teams. Es gibt ja irgendwie alle möglichen Kombinationen. Wie viele Teams sollten denn dann starten? Wie steht ihr zu dieser Thematik, gerade auch in dieser Corona-Thematik und der etwas ja, erschwerten Qualifikation? Habt ihr dazu Meinungen, wie viele Teams gut wären für die Bundesliga? Vielleicht Michi Meier als Erster? Oder?
Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn jetzt Corona nicht stattgefunden hätte, glaube ich, dass es auch mit mehreren Teams besser funktionieren würde, weil man dann noch einen durchgängigeren Spielrhythmus hat einfach. So kann es ja auch mal sein, dass man alle 2 Wochen mal Pause hat von den Spielen her. Aber jetzt, da die Situation durch Corona doch ein bisschen schwieriger ist, auch was die Etatplanung angeht, man hat da ja auch eine Menge Auswärtsreisen mehr, umso mehr Mannschaften da sind, würde ich eigentlich sagen, dass es so für den Anfang mit 10 in Ordnung ist. Grundsätzlich, wenn viele Meldungen da sind, die auch, sagen wir mal, solides Fundament haben, dann würde ich auch sagen, dass ich mit einer Aufstockung einverstanden wäre und dass das der ganzen Sache gut tun würde. Aber Ich glaube, das ist auch da Vorgabe vom DFB, dass es jetzt erstmal 10 Mannschaften sind. Und ich glaube, aus der aktuellen Lage raus lässt sich auch damit gut arbeiten. Aber dauerhaft gesehen, umso mehr Mannschaften, umso besser, würde ich sagen.
Lukas?
Ja, ich schließe mich da an. Je mehr Mannschaften, desto besser, ja, umso attraktiver auch die Liga. Ich glaube, wir sollten möglichst viele Spiele bieten. Aber letztlich müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass das Ganze auch gesund bleibt, ja, und dass dann Mannschaften halt auch dabei sind, die so eine Saison durchstehen können, weil es sind ja dann doch schon, kommt schon einiges an Kosten zusammen, wo man sagt so, ja, das ist schon ein deutlicher Anstieg, was Reisekosten, Schiedsrichterkosten und so weiter angeht. Das ist natürlich, ja, im Vergleich zu vielleicht letztes Jahr, vorletztes Jahr oder vor sogar 5 Jahren, das ist ja nicht vergleichbar, ne? Und letztlich muss man sehen, dass es auch ein gutes Produkt wird, klar, ja, und dass die Mannschaften auch so eine Saison durchstehen, weil so ein Rückzieher, das ist so das Unangenehmste eigentlich, was man haben kann. Das regt der, hat einen vor 3 Jahren ja schon in der Regionalliga aufgeregt, wenn dann irgendeiner nicht dabei war und dann andere verdiente Mannschaften, die es auch verdient hätten und auch schaffen könnten, in so einer Regionalliga zu spielen, dass die dann außen vor sind, das ist dann schade. Aber gut, letztlich muss man ein ganzes Jahr durchspielen unter wirklich neuen Bedingungen, auch finanziellen Belastungen. Und wenn es am Ende weniger sind, dann, ja, dann ist das auch so. Und dann macht man halt, was weiß ich, eine Dreifachrunde, um auf die gewisse Anzahl an Spielen zu kommen oder verlängerte Playoffs oder wie auch immer. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Lösungen, da ein sehr, sehr attraktives Ligamodell unabhängig von den Anzahlen der Teams zu schaffen. Aber klar, ist immer schöner, wenn mehr dabei sind, einfach das mehr Vielfalt. Und es, ja, macht immer Spaß, nicht gegen die gleichen zu spielen, sondern auch dann meinetwegen durch ganz Deutschland zu tingeln. Aber wie gesagt, möglichst viel Vielfalt wäre schön.
Michael?
Ja, ich glaube, dass die Ordnung uns das gar nicht zulassen würde, mehr als 10 Mannschaften nächstes Jahr zulassen zu können. Also auch wenn wir dafür wären, glaube ich, dass es gar nicht gehen würde.
Nee, geht auch nicht.
Dann ist es aber auch so, wir haben ja eingangs gesagt, warum brauchen wir die Bundesliga? Wenn man das aus dem Sportlichen sieht, umso weniger Mannschaften sind, also ich finde 10 wirklich optimal als zum Starten, dann ist die Qualität da. Ja, dann gibt es nicht solche Spiele wie 15-0 oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ich glaube, das würde der Liga auch nicht gut tun. Also wir wollen uns ja, oder die Mannschaften, die in die Bundesliga wollen, haben ja den sportlichen Anspruch, eine Spitzenmannschaft in Deutschland zu sein. Und dann sind die Spiele auch enger. Ich glaube, der Michi könnte es dann auch aus Sicht von dem Spieler sagen, da macht es, glaube ich, auch viel, viel mehr Bock, ganz enge Spiele zu haben, auf Messerschneide, Emotionen hin und her, anstatt irgendwo hinzufahren und dann schon zu wissen, okay, wenn ich mich dann ein bisschen anstrenge, dann ist es zur Halbzeit schon gegessen. Und ich glaube, 10 Mannschaften okay, sportlich okay, glaube ich auch, das können 10 Mannschaften in Deutschland auch gut stemmen. Wenn man dann sieht, dass in den Jahren darauf man es aufstocken kann, vielleicht im ersten Jahr keinen Absteiger, im zweiten Jahr dann mit 12 Mannschaften zu spielen oder so, bin ich dabei. Aber jetzt irgendwie die Liga aufzublähen, nur weil man denkt, okay, jetzt ist Corona-Zeit und wie war das mit der sportlichen Qualifikation und wir drücken noch alle Augen zu und was weiß ich, glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der DFB das mitmachen wird. Wo ich aber definitiv sicher bin, dass die Bundesliga, die kommt, also die wird kommen, da bin ich mir felsenfest davon überzeugt. Wenn sich 10 Mannschaften melden, dann wird die Bundesliga auch kommen.
Danach sieht es ja auch aktuell so aus, nach meinem Stand, dass sich schon mindestens 10 Teams auch interessieren für die Bundesliga-Qualifikation, eher viel mehr. Und dass wir da das Problem gar nicht haben, dass sich aktuell jedenfalls dann nicht, dass sich weniger als 10 Teams um die Lizenz bewerben. Und da sind wir vielleicht auch beim Punkt, zu dem ich als nächstes kommen möchte, als großen Themenblock, die Bundesliga-Lizenz und die Anforderungen, die die Teams stemmen müssen oder stemmen sollten. Für alle Zuhörer, die jetzt nicht so eng im Lizenzierungssystem oder im Verfahren drin sind wie wir, hier zum 1.4. müssen alle Vereine aus den Regionalligen, die interessiert sind an einer potenziellen Bundesliga-Teilnahme, zunächst einen Lizenzierungsantrag einreichen. Dieser umfasst neben finanziellen ja, Aufschlüsselung und Detailangaben, auch strukturelle Angaben zu den Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Und die Voraussetzungen für alle, auch Zuhörer, die das nochmal nachlesen möchten, gibt es die Futsal-Spielordnung des DFB. Und dort stehen alle Voraussetzungen finanziell als auch strukturell kodifiziert in diesem Dokument. Und im Rahmen der finanziellen Lizenzierung gibt es eigentlich in diesem Dokument gar nicht so viele Angaben, denn es ist eigentlich nur die Rede von 500 Euro Gebühr plus einem plausiblen Finanzierungskonzept. Jetzt würde mich mal aus eurer Sicht interessieren, für die Zuhörer, damit auch alle mal ein Verständnis haben, von welchen Kosten wir sprechen. Ihr werdet ja eure Budgets hier nicht offenlegen natürlich, aber nehmen wir mal den Fall einer Basis-Teams. Das heißt, die Spieler fahren vielleicht mit privaten PKWs, es gibt vielleicht ganz wenig Übernachtungen, die Spieler werden auch nicht bezahlt. Dann bleiben alle Fixkosten, die man hat, egal wie man es dreht, Schiedsrichter, Hallenmieten, das bleibt übrig. Was würdet ihr sagen, diese Basiskosten, wie hoch sind die? Vielleicht, Lukas war schon lange nicht mehr zuerst dran.
War ja klar, dass der mathematisch am schlechtesten ist, hier als erster antworten muss. Ich habe gerade schon die Augen gerollt und habe gedacht, was überschlägst denn das jetzt? Ja. Auf was für eine Summe komme ich da? Da brauche ich auch bestimmt 5 Minuten für. Ist schwierig zu sagen. Ist schwierig zu sagen, was man da an Basiskosten braucht. Letztlich, glaube ich, war es für viele überraschend, dass man schon sagt, also die Hürden sind schon aufgestellt, so dass man sagt, okay, da musst du erstmal drüber springen und es kostet halt auch Geld. Ne? Klar, formal 500 Euro ist halt nichts, aber du hast halt gewisse Vorgaben wie sportmedizinische Untersuchungen, die Schiedsrichterkosten sind vorgeschrieben. Dann kann man sich vorstellen, ja, wenn man nur eine Pendlerpauschale berechnen kann, dann was so eine Fahrt nach München, Berlin und Hamburg oder Hohenstein oder wo auch immer, was das kostet, auch nur mit 3 oder 4 PKWs. Ja, das sind ja auch alles Kosten. Klar, wenn das natürlich die Spieler aus Passion alles selber tragen, dann kann man das relativ günstig angehen. Aber ich glaube, dass man dann auch nicht besonders weit kommt langfristig, sondern man muss ja schon versuchen, dass, wenn wir von professionellem Rahmen sprechen und wenn wir es jetzt ein Jahr vorher gemacht hätten, wären wir alle schon professionell. Das hätte dann nicht viel mit Profitum zu tun, wenn man das so kalkulieren würde und sagen würde, ja, es ist ganz, ganz billig. Ich sag mal so, wenn du mich jetzt festnagelst und sagst, hier, sag mal eine Zahl, also wenn du wirklich vom absoluten Low-Budget-Buffet ausgehst und alle zahlen selber, tragen alles selber mit, dann kommst du aber trotzdem, ja, glaube ich, unter 50, 60, 70.000 kommst nicht hin. Also keine Chance. Und das ist schon wirklich sehr, sehr niedrig gerichtet. Und dann hast du auch schon einen orthopädischen Arztkollegen, der die Untersuchungen umsonst macht und also das ist sonst eigentlich nicht realistisch, muss man sagen, glaube ich.
Michael, wie sieht es bei euch aus? Deine Schätzung?
Meine Schätzung ist, wenn ein Verein mit so einer Strategie seinen Plan dem DFB einreicht, dass er nicht zugelassen wird. Mhm. Ich kann keine Bundesliga spielen mit nicht bezahlten Fußballern. Ich kann keine Bundesliga spielen mit, ich fahre von Weilimdorf zu den Panthers nach Hamburg, fahre einmal durch, übernachte im Auto, spiele dann das Spiel und fahre dann wieder runter und trage die Kosten selber. No way, keine Chance. Also dann hat man auch in der Bundesliga nichts zu suchen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich mein Ansatzpunkt, wenn einer das so möchte, darf er das gerne machen und wenn er das zu mir sagt, die ziehen das auch so durch, glaube ich es nicht, aber dann sollen sie es einreichen. Also mit in der Bundesliga zu spielen mit 50.000, 60.000 Euro, keine Chance. Wenn man mich vor 24 Monaten, wo das dann aufkam, habe ich eine Rechnung für mich gemacht. Ja, ich sage nicht, wie es jetzt im Moment aussieht oder so, habe ich eine Rechnung aufgemacht, dass man mindestens zwischen 150 und 200.000 Euro braucht. Und wenn man in der Bundesliga spielen möchte, wenn die Bundesliga Bundesliga ist, ich will dem Lukas nochmal dazu sagen, nicht Profitum, sondern eine Art Semi-Profitum. Ja, wann spielen wir? Wir spielen am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Ja? Das heißt, wenn man es ordentlich machen will, Micha Meier weiß es ein bisschen auch von den internationalen Spielen. Man muss 1, 2, 3 Stunden vorher da sein. Man muss ein Technical Meeting machen. Dann sind die Schiedsrichter da und so weiter. Die Spieler, die kommen, die fahren doch nicht in einem eigenen Auto. Wahrscheinlich noch im Fiat Punto 700 Kilometer und wollen danach spielen. Das hat doch mit der Bundesliga nichts zu tun. Dann stehen die im Stau. Ja, wir sprechen davon, dass wir es vielleicht streamen wollen. Dann können wir es vielleicht nicht ordentlich streamen, weil auf der Autobahn irgendwas passiert ist. Ja, also ich würde mir da, wir aus Weilendorf planen im Moment, ja, wenn man Samstag spielt, ja, reist man einen Tag vorher an, übernachtet dort und spielt dann das Spiel. Und danach kann man sich noch überlegen, wann das Spiel, um welche Uhrzeit es war. Ja, deswegen die Anstoßzeiten vielleicht das Fenster geringer zu halten. So vielleicht nach dem Spiel dann nach Hause zu fahren. Ja, vielleicht. Aber eine Übernachtung braucht man definitiv pro, also vielleicht nicht für jede Strecke, weil im Dorf liegt ein bisschen, wirklich jetzt ein bisschen ungünstig. Aber weil die Spiele, wenn sie Weilendorf qualifizieren sollte und Stuttgart kommt dazu, okay, da brauchen wir wahrscheinlich keine Übernachtung, aber fast bei jedem anderen muss man da, wenn man das ordentlich machen will, übernachten will. Eingangsfrage, wie hoch, ich sage, wenn man es richtig machen will, 120.000 Minimum. Aber da ist der Physiotherapeut der Freund vom Freund des Freundes, und will irgendwas nicht. Und der Arzt ist der Vater irgendwo und ist da dabei. Aber die machen es doch nicht immer alle nur alles ehrenamtlich. Alles ehrenamtlich, das kann mir keiner erzählen.
Michi, wie sieht's aus bei den Panthers? Würdest du auch so weit fahren ohne Geld?
Also ich vermutlich schon, aber ich kann ja auch nicht ein ganzes Team stellen. Nein, also ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Wir haben natürlich da auch die ein oder andere Kalkulation gemacht und allein schon die Fixkosten, die rechnen sich da sehr schnell hoch. Und wie Michael auch schon richtig sagt, es soll ja auch professionell sein. Also natürlich semi-professionell, aber je nachdem, umso professioneller der Ablauf da auch ist, entsprechend müsstest du dann halt auch als Verein bezahlen. Natürlich ist es in der ersten Saison, denke ich, auch viel Herzblut mit dabei und guter Willen der Spieler und der Vereine im Allgemeinen. Aber ein gewisses finanzielles Fundament sollte da auf jeden Fall gegeben sein. Und von den Summen kann ich mich da auch beiden nur anschließen.
Ja, jetzt also ich bin ja von der theoretischen Frage ausgegangen. Ne? Also es ist jetzt nicht das, was ich denke, was man braucht, ja, für die Bundesliga. Ich denke, dass das mehr ist und schließe mich da Michael aus Weilendorf an. Ja, da bin ich ganz d'accord. Wie gesagt, ich bin von der theoretischen Frage ausgegangen. Ja, nur das, um das klarzustellen.
Ja, du hast schon auf die wirklich, wirklich basic, die Michael meint, die gar nicht realisierbar ist. Alles gut.
Ja, genau,
hat schon genau gepasst.
Man kann das ja wirklich so runterrechnen und sagen, okay, wenn es alle umsonst machen, alle ehrenamtlich. Ja, und das ist in der heutigen Zeit, muss man sagen, glaube ich, deutlich schwerer geworden als vor 20 Jahren. Ja, das Ehrenamt ist wirklich weniger geworden, rarer geworden. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die das mit so viel Passion machen. Und es ist auch ganz schwer, dann da Leute auch für zu finden. Deswegen sind das alles Posten und Kosten, die man kalkulieren muss. Ja, früher waren von jedem Spieler immer die Mama und der Papa noch dabei und die haben Kuchen gemacht und Getränke ausgeschenkt. Ja, und das ist halt, heutzutage ist das nicht mehr, glaube ich, gang und gäbe. Ne? In gewissen Regionen vielleicht noch oder in gewissen Vereinen, die lange gewachsen sind, wie auch immer, aber Futsal ist halt auch eine junge Sportart, ne, wo das vielleicht nicht so gewachsen ist. Klar gibt es auch mal eine Mama, die einen Kuchen sponsert, immer Dankeschön dafür, ja, oder auch Freunde. Davon profitieren wir auch, aber man kann keinen Bundesliga-Liga-Betrieb auf vermeintlichen ehrenamtlichen Helfern, die plötzlich alle aus dem Boden sprießen sollen, aufbauen. Das ist nicht machbar, glaube ich. Nicht machbar.
Hätte denn einer, oder Wie steht ihr zur Thematik Lizenzierungsgenauigkeit? Denn in der Futsalordnung ist ja wirklich nur der einzigste Hinweis gegeben, eine plausible Finanzrechnung. Es gibt also keine konkreten Zahlen, es gibt keine konkreten Richtmarken. Hättet ihr euch dort, findet ihr das okay, dass man das eher offen lässt, auch weil man eben ja auch nicht wusste vor ein, zwei Jahren, wo wir hinsteuern? Oder hättet ihr euch trotzdem bestimmte Marken gewünscht, dass man eben auch um die Semiprofessionalität oder Professionalität zu gewährleisten, doch bestimmte Marken setzt, die man erfüllen muss und diese Zahlen auch die Messlatte schon etwas höher legt von der Grundausrichtung, auch als einfach als Signal?
Michael. Ich fange mal an. Grundsätzlich ist es schon richtig, dass man nicht zu viel reguliert. Ja, nicht von vornherein zu viel regulieren. Es wird sicherlich ganz viele geben, die wie der Michi Meier sind und sagen, ich fahre durch die komplett Deutschland. Ja, er ist durch komplett Europa mit seinen Pandas gefahren und da ist Herzblut dabei, keine Frage. Ist überall, ist alles, da gibt es ganz, ganz viele, die das machen. Das gibt es in unserem Verein, das gibt es sicherlich in Hamburg und in Düsseldorf und in Köln und in Regensburg und so weiter. Alles schön und gut. Deswegen ist es ist schon so, wir haben ja auch Kosten bekommen vom DFB, vorgegeben bekommen, mit was wir rechnen können. Ja, und wenn wir das einfach auch mal uns durch den Kopf gehen lassen, warum man die Kosten so angesetzt haben, wie sie jetzt angesetzt wurden, kann man sich ja auch vorstellen, dass man da ein bisschen einen Riegel vorschieben will, um zu sagen, okay, alles umsonst würde es nicht geben. Deswegen so low wie möglich zu halten, ist okay, die Eingangshöhe nicht zu hoch zu lassen, aber plausibel heißt für mich auch plausibel. Und ich kann nicht sagen, dass alles die Schwiegermutter und die Mutter und der Schwiegervater und der Opa und die Oma machen, ja, in der Bundesliga, sondern plausibel heißt auch, mit der Situation sich auseinanderzusetzen, um zu sagen, okay, der eine Verein braucht halt ein bisschen mehr, weil er weniger Unterstützung hat, und der andere Verein braucht halt ein bisschen mehr monetäre Unterstützung, weil er nicht so viel Ehrenamtliche dabei hat. Ja, keine Frage, deswegen kann man es nicht von vornherein sagen, man braucht dieses Budget oder dieses Budget, und wenn man drunter geht oder wenn ein Verein sagt, wir machen wirklich 50.000 Euro, dass es nicht stimmt. Um das geht es gar nicht. Aber wir müssen wissen, wo wir hin wollen, und da kommen wir einfach mit so Low Budgets in meiner Meinung nicht weit. Aber der Eingang, dass es die Eingangshöhe nicht so hoch ist, ist, glaube ich, schon ganz okay so.
Noch jemand vielleicht zu der Thematik? Ansonsten können wir auch zur nächsten gehen. Das haben wir schon viel zum Thema Finanzierung gesagt.
Ja, im Endeffekt schließe ich mich da an. Das ist ja, wenn du jetzt unglaublich hohe Vorgaben hinlegst vom DFB, dann schreckst du ja auch Leute schon zum relativ, naja, was heißt relativ frühen Zeitpunkt, aber so, wir haben halt dann jetzt erst März, schreckst du halt dann auch schon ab. Ne? Und ne, da tut sich ja vielleicht auch noch einiges, ja, dann quasi von einer Qualifikation, die vielleicht ja schon im Mai gestanden hätte oder im April gestanden hätte, die meisten hätten ja im April gestanden, ne, weil deutsche Meisterschaft angefangen hätte, ne, dann hätte man gewusst, man ist dabei, und dann hätte man dann auch dementsprechend auch schon Sponsoren suchen können. Da wären dann auch noch Gelder, oder kommen ja dann auch noch Gelder zusammen. Ne? Das sind ja auch Gelder, die man ja noch nicht einrechnet oder noch nicht verrechnen kann, weil die Verträge noch nicht stehen. Und aber man hat auch Interessenten, und die springen dann noch auf. Wenn man jetzt schon sagt, wir wollen eine 500.000 sehen, ja, und dann sagst du, ja gut, aber jetzt im Stand März habe ich keine 500.000, und dann bin ich definitiv raus. Das wäre einfach schade, ne, weil es halt auch einfach auch so langfristige Verträge ja noch gar nicht gibt im Futsal, weil wir halt alle so schnell gewachsen sind jetzt, dass man so langfristige Sachen ja noch gar nicht hat. Ne, wenn man jetzt vor zwei Jahren einen Vertrag abgeschlossen hätte, der 5 Jahre gelaufen ist, da würde man sich heute sehr, sehr ärgern, glaube ich. Aber deswegen ist es, glaube ich, genau richtig gewesen zu sagen, okay, wir gucken, ne, was können die Vereine auch bringen, und wenn es plausibel ist, und das ist ja das Entscheidende, ne, kann ich mich nur anschließen, Michael, umso mehr Ehrenamtler du hast, umso mehr Leute das machen, umso weniger sind die Kosten. Und wenn es am Ende plausibel ist, ist es in Ordnung. Ja, aber ich bin mir aber auch sicher, dass der DFB sagen wird, ja, wenn du mit 50.000 Budget antrittst und sagst, ja, das macht, wie gesagt, alles die Schwiegermutter, dann wird der DFB auch sagen, nee, das können wir leider nicht machen. Ja, und dann wird ein anderer genommen. Und das ist auch richtig so. Und ich glaube, das gibt halt auch für alle, ja, die vielleicht jetzt auch mal was Negatives gesagt haben, allen die Möglichkeit, einen Bewerbermarkt zu geben. Und am Ende entscheidet dann dort doch das Sportliche. Und das ist auch richtig so. Und viele haben die Chance und die Möglichkeit, teilzunehmen. Und so soll es auch sein.
Michi Meier noch zur Thematik? Hast du noch was? Haben wir schon eigentlich ziemlich viel gesagt?
Ja, ich glaube, da kann ich mich wieder nur anschließen, was ich in dem Fall tue. Ja,
auf jeden Fall, diplomatisch immer gut, dann setzt du dich auch nicht ins Fettnäpfchen, absolut. Ich glaube, es kommt noch eine andere Thematik, da weißt du vielleicht auch ein bisschen noch mehr in Hamburg, was auch alle betrifft, und zwar die strukturellen Voraussetzungen. Ich fasse nochmal ganz kurz für die Zuhörer zusammen, die eben auch, wie gesagt, nicht im Lizenzverfahren so drin sind. Strukturell, so die wichtigsten Treiber, die vorgegeben werden, sind einmal eine Halle von mindestens einem Fassungsvermögen von 201 Zuschauern. Die Halle, können wir auch gleich mal drüber diskutieren, soll eine lichte Höhe von 8 Metern haben, was anscheinend ein größeres Problem ist, als man als Laie zunächst denkt. Die Felder müssen internationalen Standards entsprechen. Das heißt, es gibt nur eine Variation von 4 Metern in der Breite und 6 Metern in der Länge, meine ich. Dann, es müssen vorhanden sein, ein Arzt, ein Physiotherapeut, ein Teamverantwortlicher, ein Medienverantwortlicher, und es müssen Dopingräume vorhanden sein, und habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das waren so die zentralen Treiber, falls ihr noch was habt, was wichtig ist. Da würde mich jetzt mal aus eurer Sicht interessieren, wie sieht das mit diesen Regelungen aus, die für den Laien sich vielleicht eigentlich anhören wie eine Standardsporthalle? Sind diese strukturellen Voraussetzungen wirklich so einfach zu erfüllen, oder gibt es da doch ein paar Kniffe und Problempunkte, die man jetzt vielleicht nicht so direkt am Anfang entdecken würde? Vielleicht, Michi, mach du jetzt wieder zuerst.
Ich schließe mich da wieder meinen Vorrednern an. Nein, Spaß. ich kann mir vorstellen, dass das schon an einigen Ecken kompliziert werden kann, aber ich nehme an, alle größeren Städte und auch Kleinstädte in Hamburg haben eine ähnliche Halle, die sich unter diesen Bedingungen tauglich wäre. Aber letztendlich ist dann halt auch die Frage, ob die Halle verfügbar ist. Darüber hinaus, was das Funktionsteam angeht mit Physioarzt etc., das sind natürlich Sachen, die müssen die Teams, dafür müssen die Sorge tragen, damit das Ganze auch einen professionellen Rahmen hat. Und ich glaube, dass man da auch im Umfeld, jetzt sportlichen Umfeld gesehen, jetzt nicht im privaten, dass die Vereine da Personen haben, die zugänglich sind und diese Rollen auch einnehmen können. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass da ein guter Rahmen gestellt wird von den Vereinen. Und so viel von meiner Seite.
Ja, Lukas.
Ja, ich finde, letztlich sind die Vorgaben schon ganz gut, muss man sagen. Es gibt ja auch Sicherheitsaspekte. Die Rahmen müssen geschaffen werden, und deswegen sind die Vorgaben auch richtig. Was letztlich bei diesen expliziten Sachen, was jetzt die Hallenhöhe und so weiter angeht, ist halt immer so ein bisschen die Frage, man versucht ja dadurch schon die kleinste Schulsporthalle, die es irgendwo in der Stadt gibt, damit auszuschließen, ist auch richtig. Die Zahl von 201, die hört sich jetzt so wenig an, ja, aber schließt eigentlich schon fast alle Schulsporthallen aus, ne, weil die eigentlich von der Auslastung immer nur bis 199 gehen, also zumindest in Düsseldorf. Aber es ist ja eigentlich auch noch viel mehr, und das finde ich ist auch, was das angeht, das ist auch eigentlich sehr fair. Man kann auch sagen, so, ihr müsst mindestens 150 Parkplätze haben, ihr müsst mindestens 30 Medienarbeitsplätze haben. Das sind auch alles Sachen, die hätte man unweigerlich vorschreiben können, ja, hat man nicht gemacht. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn man sagt, okay, Bundesliga soll professionell werden, und die Vereine, die dabei sind, die müssen sich halt auch nicht nur Gedanken machen um 201 Plätze, sondern ne, das Ganze drumherum, was dann halt auch noch dazu kommt. Ja, wenn dann plötzlich mal das ZDF oder Sport 1 mit so 5 Ü-Wagen vor der Halle steht und sagt, ja, wo können wir jetzt hier parken? Und dann sagst du, da weiß ich jetzt auch nicht. Ja, dann kommt das halt auch nicht so dolle, ne, muss man sagen. Und da finde ich, sind die Vorgaben eigentlich noch relativ weit gefasst, auch wenn es natürlich da die gewissen Hürden gibt. Das jetzt mit den 8 Meter Hallenhöhe, muss ich sagen, das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Ich glaube auch nicht, dass das am Ende ein Ausschlusskriterium sein wird. Aber es zielt halt schon darauf ab, dass man sich natürlich um die bestmögliche Halle bemüht und um die beste Infrastruktur. Und das ist eigentlich auch richtig.
Michael, bei euch im Süden?
Ja, gut, okay. Wir würden gerne in unserer Halle spielen, wo wir unsere ganzen Spiele absolvieren. Das ist ein Stadtteil von Stuttgart. Natürlich ist er nicht so groß, aber wir haben bis ins Halbfinale alle Spiele dort auf der Ebene von der Deutschen Meisterschaft, wo sie noch mit Hin- und Rückspiel absolviert worden ist, dort gespielt. Ich glaube, das ist auch, so wie der Lukas sagt, jetzt kein Ausschusskriterium, wenn die Halle nur 7 Meter hat oder was anderes. Also ich denke mal, im ersten Jahr kann man da sowieso ein Auge zudrücken, um ja, ich denke mal, das ist, glaube ich, auch der Part, wo am einfachsten umzusetzen ist. Ja. Physiotherapeut, glaube ich, haben auf dem Level sowieso fast jede Mannschaft. Ein Arzt sollte jetzt auch nicht das großartige Problem sein. Ja, Umkleidekabinen hat jeder. Ja, also da, ich glaube, da wurden nicht die höchsten Standards an uns gesetzt, dass es daran scheitert. Ja. Da geht es jetzt nur darum, dass man wirklich einen ordentlichen Spielbetrieb ableisten kann. Ich glaube weniger, also ich würde ja Riesensprünge machen, wenn 5 Ü-Wagen von der ARD oder Sport 1 vor der Türe stehen würden und unser Sportart live im Fernsehen Samstagabend 20.15 Uhr bringen würde. Also von dem müssen wir wahrscheinlich weggehen. Wenn wir mal Glück haben, wird vielleicht hinten raus, wenn es gute Konstellationen gibt, mal ein Spiel gestreamt oder so. Aber im Fernsehen wird in der ersten Saison wird noch nichts kommen und in der zweiten nicht gleich. Also da sehe ich noch kein Ausschusskriterium.
Das würde ich vielleicht ganz gerne als guten Überleitungspunkt nehmen, wenn wir über TV und Medienvermarktung sprechen und hier eben über das Streaming, über die Streaming-Vermarktung. Denn nach der Futsalordnung schreibt der DFB eben eine Zentralvermarktung der Streaming-Rechte vor. Heißt also, so wie es bisher nach der Futsalordnung geplant ist, fallen alle Streaming-Rechte zunächst an den DFB. Vielleicht da an euch jetzt die Frage, wie ihr euch das Konzept wünschen würdet, wie es dann realisiert wird. Wäre es gut, wenn von jedem Spiel ein gleicher Stream angeboten wird? Wäre es gut, wenn es nur 1-2 Premium-Streams mit Kommentator, mit Einlaufkindern, mit Interviews, mit Highlight-Szenen geproduziert wird und vielleicht die anderen Spiele überhaupt nicht gestreamt werden, aber eben wieder dafür diese Premium-Streams entstehen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten in der Zentralvermarktung, das Produkt da aufs Parkett zu bekommen. Vielleicht, Michael, da mach doch direkt weiter, weil du gerade schon über AD gesprochen hast. Michael.
Da haben wir das Namensproblem, ne? Ich glaube, ja, Weilendorf. Call ja. Weilendorf, bitte. Call Weilendorf.
Ja, jetzt ist er wieder da.
Sind wir wieder da?
Ja, bist du da. Warst du kurz weg?
Okay, keine Ahnung. Jetzt, Entschuldigung. Grundsätzlich geht es jetzt darum, glaube ich, wir diskutieren jetzt auch in unserem Verein kontrovers. Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Er sagt, okay, von jedem Spiel ein Stream und vielleicht in Eigenverantwortung und so weiter und das dann bringen, sagt der andere sagt, alles in einer Hand und dann versuchen, mit geballter Kraft aufzutreten und dann Qualität vor Quantität, ja, also sprich ein Spiel zu bringen oder 2 Spiele hintereinander zu bringen oder wie auch immer. Also ich glaube, da hat jeder seinen Ansatzpunkt und da gibt es Pro und Contra. Wir im Moment in der Regionalliga Süd haben seit diesem Jahr versucht, alle Spiele zu streamen, wo wir streamen durften und werden auch weiterhin die Spiele weiterhin nach außen bringen, weil wir denken, alle bekommen wir nicht in die Halle. In Zukunft ist ja die Frage, Streaming, ja, weil wir keine Zuschauer reinbekommen. Wie funktioniert es dann mit der Corona, mit den Zuschauerzahlen und so weiter? Das sind viele, viele Faktoren da, die wo im Moment nicht beantwortet werden können. Deswegen wird es bei uns im Verein auch wirklich kontrovers diskutiert. Der eine pro, der andere contra. Ich glaube, da gibt es auch nicht den richtigen Weg auf einmal. Ich glaube, da könnte man stundenlang drüber diskutieren und wird nicht auf einen Nenner kommen.
Michi, wie siehst du das gerade auch noch mit der Spielerperspektive?
So, ich sehe das natürlich schon einen wichtigen Faktor an, dass viel gestreamt wird, weil ich habe auch selber diesen Prozess mitbekommen, wo ich angefangen habe mit Futsal, hatten wir damals Block trifft Ball dabei, die halt für uns so mitgetickert haben, und ich weiß, dass dieser visuelle Effekt sehr wichtig ist für Zuschauer, jetzt gerade auch in Corona und speziell auch für die Vereine. Ich muss sagen, dass da der Austausch vom DFB und den Vereinen denke ich, auf einem guten Weg ist, weil ich glaube, da muss man Kompromisse finden. Und wie Michael auch schon sagt, da gibt es keinen richtigen Weg, da gibt es viel Pro und Contra. Und wenn man sich, sagen wir mal, diesen Austausch stellt, dann wird man da schon auf eine sinnvolle Lösung zusammenkommen. Wenn der DFB jemanden hat, der die Spiele ausstrahlen möchte, kann und das Hand und Fuß hat, dann gerne. Wenn es nicht so weit ist, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass da die Vereine auch selbst das Streaming in die Hand nehmen, und dann wird es vielleicht auch nochmal für Sponsoren interessant. Aber ich glaube, da ist man mit dem Austausch gerade auf einem guten Weg, und ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, weil letztendlich ist es das, was beim Zuschauer ankommt. Und ja, das sollte man schon mitverfolgen können mit Bild und Ton.
In Düsseldorf, wie sieht es da aus, Lukas?
Ja, das Interessante ist natürlich für uns, welche Plattform gibt es, ne? Oder was können wir Sponsoren anbieten? Die interessanteste Plattform und das höchste Wachstum verspricht natürlich das Fernsehen. Ne? Wenn man einfach die breite Masse erreicht, wenn man über Streaming-Portale geht, dann ist das immer schon so eine vorselektierte Gruppe, ja, weil irgendjemand... ich sage jetzt mal einfach als Beispiel, ein Rentner, der von Futsal noch nie was gehört hat, der wird jetzt nicht bei Sport Deutschland nach Futsal suchen gehen, sondern der wird dann im Fernsehen das mal sehen. Da gibt es eine schöne Anekdote: Der Opa meiner Frau, dem habe ich ja auch mal von Futsal erzählt, der war damals, glaube ich, 82 und hat dann die Europameisterschaft auf Eurosport gesehen. Ja, und da rief er mich dann irgendwann mal ganz überrascht an und sagte, hey, das ist ja toll, was ihr da macht, das ist ja wirklich super, das ist ja richtig spannend. Ja, und da denke ich halt, man kann ganz, ganz andere Zielgruppen, als man jetzt eigentlich in irgendwelchen Analysen erwartet und so, kann man halt über diese Mittel erreichen. Ins TV zu kommen, ist natürlich noch ein weiter Weg. Sollte natürlich das Streaming irgendwie sehen, dass man das organisiert und strukturiert. Ich halte es für den Anfang, für die breite Masse eigentlich viel interessanter. Highlight-Videos eigentlich, also kürzere Videos in größeren Plattformen zu platzieren, ja, oder auch im TV zu platzieren, weil das einfach auch komprimiert einfach das Spektakel zeigt, was Futsal bietet. Streaming, finde ich, sollten halt die Vereine, die dann da nicht übertragen werden, dass es dann so einen Ausschluss von Übertragungsmöglichkeiten gibt, finde ich schade. Wie man das letzten Endes jetzt dann realisiert, wird, glaube ich, auch die Zeit zeigen, wenn dann überhaupt mal klar ist, wer eigentlich alles an der Bundesliga teilnimmt. Ich muss auch sagen, die Zentralvermarktung vom DFB finde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch richtig, klar. Weil einfach auch, um ehrlich zu sein, die Vereine auch nicht genug organisiert sind, um selber so eine Vermarktung voranzutreiben. Ich hoffe, dass wir das in naher Zukunft ändern können. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Vereine, die dann in diese Bundesliga gehen, ja, man sieht DFL, ihre Vermarktung selber übernehmen und selber gucken, dass sie gute Angebote einholen, sich diese Rechte sichern. Da muss man sagen, werden die Vereinsvertreter, die letztlich dann in der Bundesliga sein werden, die müssen sich dann da zusammensetzen und tatsächlich so eine Interessensgemeinschaft gründen. Ja, ich glaube auch nicht, dass der DFB sich da irgendwie querstellen wird. Das wird nicht passieren, sondern der ist natürlich auch daran interessiert, dass möglichst viele Leute das sehen und wir möglichst den besten Deal für den Sport rausholen, weil es natürlich auch für den DFB um eine starke Nationalmannschaft geht, eine starke Jugendentwicklung, und ne, das ist halt auch immer alles abhängig vom Geld. Ne? Und wir streamen mittlerweile, oder wir haben unsere Spiele jetzt die Saison über Sport Deutschland TV gestreamt. Was da ganz interessant ist, ist, dass halt natürlich nicht nur Leute aus Deutschland, ja, sondern auch wenn es Sport Deutschland heißt, Leute aus Holland, wir haben fast genauso viele Zuschauer aus Holland, was natürlich auch ein bisschen an unserem Kader liegt, muss man sagen. Aber das sind so interessante Zahlen einfach. Ne? Und man sieht halt, dass das Futsal im europäischen Ausland noch viel, 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 viel größer ist als in Deutschland. Und ich glaube, dass halt vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig auch der Weg ins TV, wenn man jetzt Eurosport sieht, ja, wie viele Zuschauer da, die in europaweit mit so einer Europameisterschaft vor den Fernseher holen und wie viele Leute das gucken. Futsal wird auch in Deutschland angenommen werden und wird sich auf ein europäisches Mittelniveau auf jeden Fall erheben. Ja, und dann wird es auch für TV-Stationen interessant sein, uns zu platzieren. Und umso früher man dabei ist, umso besser kann der Deal sein. Ne?
Was erwartet ihr in diesem Kontext vielleicht als letzte Frage hinsichtlich der Zuschauer vor Ort? Was ist realistisch bei euch? Was kalkuliert ihr für einen durchschnittlichen Zuschauerzuspruch in den Hallen? Nehmen wir an, Corona lässt Zuschauer in die Hallen zu. Vielleicht Lukas, dann mach gleich weiter.
Das wird interessant sein. Klar, man kann jetzt sagen wegen Corona, wer weiß, ob es dann direkt weitergeht im September, ob wir reinlassen dürfen. Ob wir nur 20% der Halle belegen dürfen oder wie auch immer und unter welchen Maßnahmen und vor allen Dingen auch, wie die Gesellschaft jetzt nach alledem, was jetzt hier im Lockdown passiert ist, das Ganze wieder annehmen wird, das ist natürlich die Frage, ne, ob die Leute weiterhin sagen, ich gehe lieber nicht raus, bleib versteckt, oder die Leute sagen, jetzt, sobald gelockert wird, jetzt will ich mein Leben wieder genießen, will alles wieder aufsaugen und rennen alle los. Das wäre natürlich zu wünschen. So würde ich mich auf jeden Fall verhalten. Ja, und die Frage ist halt, ja klar, das ist natürlich schwierig zu schätzen, wie viel zieht diese Bundesliga. Ich würde mich immer so ein bisschen so daran orientieren, was eigentlich letztlich denn die Spiele eigentlich immer um die deutsche Meisterschaft, was die eigentlich so an Zuschauern generiert haben. Die waren immer gut besucht, eigentlich fast egal wo. Deswegen ist, glaube ich, das so, so ein Weg, glaube ich, den man für seine Kalkulation heranziehen kann, dass man sagen kann, man guckt gerade auf diese Spiele, die wirklich tatsächlich auch vom DFB eine gewisse Promotion hatten, ja, einen gewissen Rahmen hatten. Nicht nur allein das Finale, ne, wenn ich daran denke, dass vor vielen Jahren Herr Meier aus Hamburg in Schwerte oder beziehungsweise in Hagen gespielt hat, ja, was einfach ein toller Event war. Und wenn halt einfach die Rahmenbedingungen stimmen, ja, das Promotion da ist, dann sind auch ohne weiteres 2.000, 3.000 Zuschauer in der Halle sind durchaus denkbar. Ne, für den normalen Ligabetrieb wird das natürlich sicherlich am Anfang nicht so hoch sein, aber darauf können sich die Leute gefasst machen. Futsal wird im nächsten Jahr einen unglaublichen Sprung machen. Es wird unglaublich interessant werden, weil das Spiel einfach interessant ist. Der Rahmen, der Event drumherum wird unglaublich Fahrt aufnehmen. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr, sehr gute Zahlen produzieren können, wenn es Corona zulässt. Dann, glaube ich, werden wir einen hoffentlich positiv überraschenden Effekt erleben und werden uns freuen, dass es eine richtig, richtig geile Bundesliga-Saison wird.
Ja, Michael, da gebe ich das Wort an dich weiter. Zuschauer, wie viele bei euch? Wird da auch das Feuer entfachen in Stuttgart?
Also ich muss sagen, das Feuer ist schon entfacht. wir haben mindestens, wir sprechen von der Sportart Futsal, also wir haben mindestens 150 Zuschauer immer, ever, um wen es geht. Und wenn dann einer von den Top 3, Top 4 Mannschaften sind, haben wir 400, 500 Zuschauer immer in der Halle. Und das denke ich auch mal, das wird dann würde dann, falls der TSV Weilimdorf in der Bundesliga dabei sein darf, sicherlich auch in den Spitzenspielen sein. Ja, und da macht es dann auch mehr Spaß, in einer kleineren Halle zu spielen, die pickepacke voll ist, anstatt dann in eine Halle zu gehen, die halt wirklich riesengroß ist, alle Voraussetzungen gibt, aber keine Emotionen rauskommen. Ja? Ich habe mal erzählt, ich bin zum Futsal gekommen. Ich hab auch Schwerte im Halbfinale gesehen, damals in Stuttgart. Und das war sowas, die Halle, eine relativ kleine Halle, da war es laut. Und das brauchen wir. Wir müssen diese Emotionen nach draußen bringen. Wir müssen die Emotionen dann, wenn gestreamt wird oder das Fernseher dabei ist, die müssen wir ins Wohnzimmer bringen. Und wenn man das schafft, dann geht es vielleicht so, wie der Lukas schon gerade eben gesagt hat, dann geht es mit der Sportart dann auch nach oben. Der Erfolg muss halt da sein. Ich glaube auch ganz wichtig ist auch ein Erfolg der Nationalmannschaft. Die muss dann halt irgendwann mal sich für die ein oder andere Endrunde mal qualifizieren oder weit zu kommen. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und an den Zuschauern soll es in Stuttgart nicht hapern. Also ich glaube, das geht, das kann man schon mit 400 Zuschauern so im Schnitt, kann man, glaube ich, bei den Bundesligaspielen da schon rechnen.
Ja, Michi Meier in Hamburg, was sind eure bisherigen Zahlen und was erwartet ihr so bei euch?
Ihr müsst aufhören, immer so viele richtige Sachen zu sagen, sonst kann ich da auch immer nur zustimmen. Also ich gehe da eigentlich mit gar nicht allzu hohen Erwartungen an vom Beginn. Corona hat die Lage dann natürlich ein bisschen verändert und ich vergleiche das auch nicht mit den bisherigen Regionalligaspielen. Ich gehe da auch eher in Richtung Meisterschaftsspiele und die sind eigentlich immer schon sehr gut besucht und da ist geile Stimmung, da trifft geiles Niveau in der Halle aufeinander, es geht um was. Und wenn man diese Spannung und dieses Niveau auf eine deutsche Liga hinbekommt, dann richtet sich mein Blick eher auf den Entwicklungsprozess, weil auf kurz oder lang wird das die Leute begeistern, ob jetzt in der Halle oder vorm Stream oder auch irgendwann vielleicht im Fernsehen. Ich glaube, sobald wir starten, wird dieser Prozess in Gang gehen und bei der Sportart und mit der Leidenschaft, wie die Vereine sie auch bisher gelebt haben, dann wünscht man sich natürlich so eine Spiele, wie man sie auch da in Schwerte erleben konnte und wie man sie eigentlich durchgängig jetzt auch bei den Meisterschaftsspielen erleben kann. Da bin ich eigentlich guter Dinge, dass sich da genügend Leute in die Halle vor den Stream und wie gesagt vor dem Fernseher vielleicht finden werden. Also setze ich meine Erwartungen relativ niedrig, aber ich glaube, die ganze Sache hat ein Bombenpotenzial und ja.
Ich finde, man muss halt auch mal einfach auch ins europäische Ausland gucken. Ne? Futsal gibt es einfach bei uns auch noch nicht so lange, vielleicht 15, 16 Jahre. Ne? Damals war es noch sehr klein und ist jetzt rasant gewachsen. Und die anderen Länder, Holland hat 20, 30 Jahre Vorsprung, ja, und die werden wir wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Jahr, wenn wir die schon kassieren, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man dann halt einfach nach ganz vorne guckt und in die europäische Spitze, ja, da sind ja, das ist ja das, wo es hingehen muss langfristig, ne? Wo man sagt, okay, da wollen wir vielleicht in 10 Jahren sein oder in 15 Jahren sein, ja, dass wir Etats von 10, 15, 20 Millionen Euro erreichen, was spanische Profimannschaften mittlerweile haben. Ja, und man muss sich mal so ein bisschen davon loslösen, wie groß Futsal jetzt gerade im Moment ist, ja, hier in Deutschland. Ja, und muss eigentlich auch weiter gucken. Ne? Und wenn man halt auch gerade auch in Düsseldorf viele internationale Unternehmen hat, die das halt aus den Ländern kennen, wo sie herkommen, ja, die sehen halt auch dieses Potenzial. Ja, und dieses Potenzial, das müssen wir auch sehen und müssen nicht sagen, oh ja, im Moment ist es so groß und ich stelle mir so vor und stelle mir so vor. Dass wenn man größer denkt und größer plant, ist es nicht unbedingt eine Träumerei, sondern es ist im Endeffekt das, was erwartbar zu sein scheint, ja, weil einfach es andere vorgemacht haben. Ne? Es ist nicht so, dass es eine Träumerei ist, das hat noch keiner erreicht, sondern es ist einfach ein klarer Weg, wo man sagen kann, pass auf, du willst in die europäische Spitze, dann brauchst du so und so ein Etat, um in die europäische Spitze zu kommen. Ja, wir sind, glaube ich, was Sport angeht, ist Deutschland immer eins der Top-Länder. Ja, wir sind sowieso, oder Deutschland und die Deutschen sind sehr hallenaffin sowieso. Ja, und warum sollte der Futsalsport in Deutschland weniger angenommen werden als in Spanien? Ja, wenn man guckt, vor 20 Jahren die Hallenmasters, die waren picke, packe, proppe voll. Ja, da ließ sich, hat jeder fand das geil und im Endeffekt muss man sagen, ja, Futsal ist Hallenfußball. Ja. Das ist der moderne Hallenfußball. Ja, und das wird die Leute auch wieder fesseln und die Leute werden kommen und die Leute werden das geil finden, weil es einfach geil ist. Ja, und da glaube ich, dass wir uns nicht kleiner machen sollten, als wir sind und den Sport vor allen Dingen nicht kleiner machen, als er ist. Und ich glaube, dass wir da auch mit einem positiven Gefühl rangehen sollten und sagen sollten, hey, das ist der große Plan, möglichst schnell, möglichst an diese europäische Spitze anzuknüpfen, auch vor allen Dingen, um die Nationalmannschaft stärker zu machen, ja, die Jugend aufzubauen. Man darf auch nicht vergessen, dass halt auch einfach der Futsal, glaube ich, langfristig auch einen großen Profit für den deutschen Fußball bringen wird. Da bin ich überzeugt von. Ja, dass einfach auch in Deutschland das zunehmend bewusster wird, dass man diese technische Ausbildung für Spieler braucht, ja, um die deutschen Spieler im Fußball auch wieder besser zu machen. Ich glaube, dass es auch wahrscheinlich sogar kurz- oder mittelfristig dazu führen wird, dass wirklich viele, viele Fußballvereine Beispielen wie Ajax, wie Barca, wie Juventus Turin folgen werden und sagen, hey, wir brauchen dieses Futsal-Element, brauchen wir bei uns. Und die werden das übernehmen. Und dann auch dann wird es noch bewusster, noch mehr wachsen. Und wir dürfen nicht vergessen, ja, jedes Kind, was in Deutschland Fußball spielt, spielt im Winter Futsal. Jedes Kind. Ganz egal. Ja, also ne, das ist gerade dieser Generation, die jetzt heranwächst, ja, die kennen alle Futsal, die finden alle Futsal geil, ja, und die werden sagen, ja, klar gehe ich zum Futsal. Und deswegen wird der Sport ganz rasant wachsen und ist Wahnsinn, ist einfach geil.
Ja, da würde ich da gerade deine freien Gedanken zu dieser Thematik direkt nutzen, um in die Endzone zu kommen. Vielleicht doch den freien Teil zu einer kleinen Diskussion, wie ihr möchtet. Was würdet ihr euch noch wünschen? Was seht ihr noch in Zukunft? Was muss noch passieren, damit eben diese Emotionen entstehen können? Michael hat eben gesagt, die Emotionen müssen nach draußen, fand ich ein ganz tolles Zitat in diesem Zusammenhang, was auch nochmal Lukas jetzt sehr, sehr umfangreich zusammengefasst hat. Ja, also wie schaffen wir diese Emotionen in die Zukunft zu bringen und dann das Ganze auch wachsen zu lassen? Gibt es da aber konkrete Sachen, du hast ja vorhin schon mal angefangen, Lukas, damit, was ihr euch wünscht von der Community, vom DFB, von den Regionalverbänden, von den Zuschauern, egal von wem, was man noch machen kann oder was passieren sollte im Futsal Deutschland. Vielleicht Michael, Herr Mayer nochmal zum Start. War lange schon nicht mehr der Erste.
So, jetzt so in Richtung der Vereine einfach, bleibt am Ball, lasst uns das zusammen durchziehen. Man ist schon einen langen Weg gegangen und ich glaube, da liegt auch noch ein schöner Weg vor uns. Deswegen lasst uns diese ersten Schritte gehen und uns das gemeinsam verwirklichen. Und ich glaube, viele Dinge werden in diesem Prozess ganz von alleine mit entstehen. Also ist immer schwierig, so da auch zu hohe Erwartungen dran zu knüpfen oder sich vorzustellen, so und so muss das und das irgendwann sein. Macht man natürlich automatisch, aber viele Dinge werden sich, glaube ich, auch von alleine ergeben in Zukunft, denke ich, auch wenn man dann nicht nur in der deutschen Bundesliga erfolgreich ist, sondern auch mit der Nationalmannschaft sich für Wettbewerbe qualifiziert und gegen Top-Mannschaften auf Top-Niveau mithält, mit Übertragung. Ja, jetzt speziell, denke ich, muss man seine Hausaufgaben erstmal auch intern machen und da eine gute Zusammenarbeit vielleicht auch unter den Vereinen finden, weil der regelmäßige Austausch untereinander fördert die ganze Geschichte natürlich noch, weil so am Anfang, auch wenn wir Konkurrenten sind, sitzen wir alle in einem Boot und es sind sehr viele qualifizierte Persönlichkeiten, die da auch den Austausch miteinander suchen. Deswegen bin ich eigentlich da guter Dinge, dass man in Zusammenarbeit das Ding gut auf die Beine gestellt bekommt. Das wären so meine Worte, mal aus dem Bauch geschossen.
Wie immer. Immer aus dem Bauch. Immer gut so. Michael, hast du was Visionäres, paar Wünsche, Ideen?
Ich glaube, die Visionäre sitzen bei uns in den Vereinen. Die haben Gedanken, die haben Lust, die wollen da was bewegen, die wollen was pushen, die wollen was nach vorne transportieren. Ich denke aber, wenn wir was ganz, ganz Großes haben möchten, müssen wir in meinen Augen eng auch mit dem DFB zusammenarbeiten. DFB ist der weltgrößte Dachverband. Wenn da die Rädchen anfangen zu drehen und die dann die Sportart Futsal pushen, ja, dann erreichen wir ganz, 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 ganz viele Leute. Das können die einzelnen Vereine gar nicht erreichen. Das erreicht kein Fortuna Düsseldorf, das erreicht kein HSV, das erreicht kein TSV Wellendorf oder irgend sowas. Da vielleicht noch mehr zu pushen, dann irgendwann mal. Wahrscheinlich, wenn die Bundesliga kommt, stelle ich mir das dann schon vor, dass da was noch aus Frankfurt kommt. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig drauf, ob wir jetzt dabei sind oder nicht. Ich freue mich riesig drauf, das mal zu sehen. Bin aber auch der Meinung, wie der Michi Mayer das auch schon gesagt gehabt hat, wir dürfen als Vereine nicht vergessen, wir sind sportlich sind wir Konkurrenten, alles schön und gut, aber in der Sache sollte man an einem Strang ziehen, ja, und um das Beste für die Sportart rauszubekommen. Natürlich hätte ich gerne im Halbfinale der deutschen Meisterschaft gegen Hohenstein-Ernstthal gewonnen, ja, sportlich, ja, aber trotz alledem ist es so, dass es, wenn es um Dinge geht, ich mich dann auch mit dem Heiko dann mal ans Telefon gehe, mal mit ihm telefoniere und dann mal frage, hey, hör zu, wie sieht es da aus? Und ich kriege dann auch immer wieder anständige Antworten und Hilfestellungen oder er ruft bei uns an und sagt, wie macht ihr das gerade im Moment? Und dass man sich da untereinander hilft. Ja, auf der Platte können wir uns bekämpfen, keine Frage. Da geht es um den Sport, aber danach sollte man dann halt gucken, dass man versucht, an einem Strang zu ziehen und nicht immer nur seinen eigenen Verein in den Vordergrund zu stellen, sondern vielleicht auch mal das Große und Ganze zu sehen und zu sagen, okay, wir müssen weiterkommen, weil dann profitieren wir alle davon.
Lukas?
Ja, hervorragend erzählt von meinen Vorrednern. Ja, dem schließe ich mich an. Ich glaube, der ein oder andere weiß ja auch, dass ich mich für sowas auch mal einsetze, dass halt die Vereine besser zusammenarbeiten zur Förderung des Sports und des allgemeinen Futsals in Deutschland. Da haben wir ein bisschen, muss man sagen, da haben wir ein bisschen schleifen lassen oder es haben es nicht richtig angegangen, muss man sagen, da hätte man mehr machen können. Letztlich ist es so, und das muss man auch jetzt am Ende bei so manchen, die halt auch gerne mal Kritik am DFB üben, muss man einfach auch mal sagen, auch mal ein Danke sagen an den DFB und an die Leute, die da mitarbeiten, seit Jahren mitarbeiten. Letztlich hat der DFB das mit der Gründung Nationalmannschaft weitergetragen. Jetzt trägt der DFB trägt das mit der Einrichtung der Futsal-Bundesliga. Ja. Ich weiß noch, schon lange dabei, vor 10 Jahren wurde diskutiert, wir machen jetzt einen eigenen Verband, ja, Pustekuchen. So. Wer hätte das machen sollen? Ja? Und wie wäre das organisiert gewesen? Wäre es strukturiert gewesen? Hätten in 20 Jahren noch keine Bundesliga, wenn es so gelaufen wäre, wie die Vereine so miteinander kommuniziert haben. Deswegen vielen Dank an den DFB für alles das, was er tut. Ja? Auch wenn der ein oder andere oder wenn man mal Kritikpunkte äußern darf, darf man das halt auch nicht vergessen und das muss man auch mal sagen. Michael aus Weilendorf gerade auch angesprochen hat, ist halt, dass es da auch schon einen Austausch gibt zwischen manchen Vereinen, aber das ist halt auch wirklich nur mit manchen. Ja, da möchte ich in dem Zusammenhang mal unseren Freund Fred Böttcher grüßen, mit dem ich mich sehr, sehr viel austausche und das wirklich immer Spaß macht. Und das ist halt immer noch das Schöne am Futsal, dass es so schön persönlich ist. Es ist immer noch ein kleiner Kosmos, wo die Leute sich persönlich austauschen, wo man dann halt auch, wenn man an den richtigen Gerät auch Hilfestellungen bekommt und man auch immer was lernen kann und sich gerne austauschen. Das finde ich ist schön und das macht auch so ein bisschen so die Passion aus. Deswegen finde ich das auch so geil und deswegen investiere ich da auch so viel Zeit drin, weil mir dieser Austausch halt auch Spaß macht und man immer was lernen kann. Ja, letztlich bleibt es immer nur zu wünschen, dass wir Vereine dem großen Ganzen das große Ganze im Blick behalten. Ja, klar müssen wir uns jeder selber weiterentwickeln, aber wir müssen auch das große Ganze im Auge behalten, weil wir alle davon profitieren. Ja, und ich finde es auch schön, dass wir uns heute Abend hier einfach zu diesem Austausch getroffen haben, ja, und auch wieder Meinungen gehört haben. Und das bringt uns alle weiter. Ja, und auch nochmal danke an Mr. Futsal, ja, das größte übergreifende Futsal-Medium, ja, was es im Moment gibt. Also vielen Dank auch für deine Arbeit, Daniel. Mach's gut.
Ja, das nehme ich gerne an. Das war ja auch immer der Wissensaustausch, der von euch allen jetzt genannt wurde, war auch immer unser Ziel oder auch wo ich damals noch mit Daniel angefangen habe. Das war genau das, Wissen teilen, einfach gemeinsam vorwärts kommen. Ich finde das schön, dass ihr jetzt alle drei hervorhebt, dass man da das Wissen teilen sollte, um noch schneller vorwärts zu kommen. Es geht auch vorwärts ohne Teilen, aber viel, viel langsamer und macht auch zusammen einfach auch nicht so viel Spaß, als wenn sich alle an einem gemeinsam freuen. Von daher hoffe ich ja, dass der Podcast heute mit euch für die Zuhörer da draußen neue Infos gegeben hat, Einblicke, neues Wissen, neue Ansätze und auch die Emotion jetzt wieder, weil wir eh nicht in die Hallen gehen können, fand ich, ihr habt alle drei wunderbar für den Sport gesprochen. Das brauchen ja auch viele vielleicht, die jetzt lange nicht mehr in der Halle waren. Einfach um die Verbindung zum Sport wieder zu bekommen. Hoffe ich, dass das habt ihr, oder ich denke, dass ihr es super gemacht habt und das auch dann bei den Zuhörern so super ankommt. Und damit Ja, bedanke ich mich bei euch dreien, bei den Zuhörern und wünsche euch dreien in Nord, West und Süd erstmal noch alles, viel Gesundheit und hoffe, dass ihr bald wieder in die Hallen gehen könnt mit Gesundheitskonzepten, Schnelltests. Da sollte was möglich sein, gerade im Blick, wir müssen hier Bundesliga-Qualifikation spielen. Lassen sich ja vielleicht dann doch einige Gesundheitsämter mal klein schlagen. Also ich drücke euch die Daumen, wünsche euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald wieder und diskutieren, wie die ersten Spiele der Bundesliga gelaufen sind. Alles Gute, vielen Dank.
Danke Daniel, Michi, tschüss, Lukas, macht's gut.
Vielen Dank Dankeschön. An euch, hat Spaß gemacht, schönen Abend noch.
Danke auch an euch alles, tschüss.
Ciao.